Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich muss mich sehr zusammenreißen jetzt gerade, um keine unangemessenen Scherze zu machen, aber ich kann mir ehrlich gesagt einen nicht verkneifen. Auf der Internetseite der internationalen Wirtschaftskanzlei Dentons findet man nämlich folgendes Motto: However you need to grow, Dentons is here to help. Das ist nicht so gemeint, aber man könnte es scherzhaft übersetzen mit was immer Sie anbauen, wir helfen Ihnen, damit es wächst. Peter Homberg arbeitet für diese Kanzlei und er leitet da den Bereich Life Sciences und den Sektor für europäisches Cannabis. Und deshalb tritt er heute auch als Speaker auf der heute beginnenden International Cannabis Business Conference in Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Homberg.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Die Freigabe von Cannabis als Freizeitdroge, das wird noch ein bisschen dauern, steht aber fest, dass es kommt. Die Bundesregierung ist sich da ganz sicher. Aber reden wir doch zuerst mal über das, was schon seit einem Weilchen möglich ist, über medizinisches Cannabis, das sogenannte CBD. Da wurden im vergangenen Jahr in Deutschland Umsätze von ungefähr 400 Millionen Euro erzielt und Experten rechnen mit doppelt so viel in diesem Jahr. Ist das eine Goldgrube?
Lassen Sie uns vielleicht, erstmal musste ich über den Spruch tatsächlich schmunzeln.
Ich glaube weiß, nicht, es ist nicht so gemeint.
dass er vielleicht nicht auf das zutrifft, was wir hier bearbeiten im Bereich der europäischen Cannabisgruppe. Aber wir sollten, glaube ich, differenzieren zwischen dem medizinischen Cannabis, also das Cannabis, das für den medizinischen Bereich eingesetzt wird, und dem sogenannten CBD. Das ist eine andere Produktgruppe. Das medizinische Cannabis, das unterteilt wird in Pflanzen, also in Blüten, als auch in Extrakte und andere Fertigarzneimittel, ist seit dem März 2017 in Deutschland ja legal. Auf Verschreibung können sich Patienten dieses Produkt für ihre Therapie von ihrem Arzt verschreiben lassen und dann in der Apotheke auch beziehen. Das ist neu, aber das hat sich prächtig entwickelt über die letzten Jahre, die letzten 5 Jahre. Wir haben das beobachtet und in der Tat haben wir jetzt einen doch sehr interessanten und weiter expandierenden Markt im Bereich medizinisches Cannabis.
Ist das, Sie sagen, prächtig entwickelt, ist das das, was man umgangssprachlich eine Goldgrube nennt? Also wenn man da jetzt einsteigt und nicht alles falsch macht, ist das eine Lizenz zum Gelddrucken?
So weit würde ich nicht gehen. Das ist ein schwieriges Geschäft. Ich selbst war ja früher lange in einem Pharmaunternehmen tätig. Pharmazeutische Produkte unterliegen strengen Regularien. Es ist ein streng regulierter Markt, wo man sehr, sehr viele Voraussetzungen erfüllen muss, um an diesem Markt teilnehmen zu können. Entweder tatsächlich als Anbauer, und da haben wir in Deutschland 3, die von dem BfArM, das ist die zuständige Bundesbehörde, bei uns entsprechende Genehmigung zum Anbau für den medizinischen Bereich bekommen haben, als auch eben dann für andere Produkte, die vertrieben werden. Also auch im Vertrieb muss man ganz, ganz enge Voraussetzungen erfüllen. Das kann nicht jeder einfach medizinisches Cannabis in Deutschland einführen, vertreiben oder sogar anbauen.
Aber diese 3 Anbieter, die Sie meinen, eins davon ist ein Startup aus Berlin. Die anderen beiden sind ja im Grunde genommen kanadische Unternehmen beziehungsweise deren Tochtergesellschaften. Haben da die deutschen Unternehmen, die in Frage kämen, Pharmakonzerne oder auch andere, ihr habt gesagt, eins ist ein Startup, haben die da so ein bisschen die Gelegenheit schon verpasst?
Nein, es war ein sehr schwieriger Ausschreibungsprozess, den die Unternehmen erfüllen mussten. Der Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland erfolgt ausschließlich Indoor, wie man so schön sagt, also in geschlossenen Räumen mit einem sehr hohen Sicherheitsaufwand, den man fast mit militärischen Anlagen vergleichen könnte, um Zugang zu beschränken, um auch zu vermeiden, dass Cannabis, das in Deutschland angebaut wird, in die falschen Kanäle gerät. Dazu braucht man große Investitionssummen. Das deutsche Unternehmen in Berlin, das hat es geschafft, mit Investoren hier teilzunehmen und auch die Ausschreibung mit zu gewinnen. Und die anderen haben eben auch die Ressourcen aus ihren kanadischen Mutterunternehmen gehabt, um diese hohe Investition für diesen Anbau hier in Deutschland zu stemmen. Das ist bei anderen kleineren Startup-Unternehmen sicherlich schwieriger gewesen, hier an diesem sehr umfangreichen Ausschreibungsprozess teilzunehmen und auch da dann einen entsprechenden Zuschlag zu bekommen.
Nun gibt es bestimmt manche Laien, die aus Grund welcher persönlichen Erfahrung auch immer glauben, wenn nun bald auch ein Markt entsteht für die Freizeitdroge Cannabis, sobald die wirklich freigegeben ist, das müsste doch eigentlich ein Riesenmarkt sein, hört sich immer so an. Rechnen Sie wirklich damit, dass in dem Bereich dann auch wirklich für große Unternehmen richtig Geld zu verdienen sein wird?
Also wenn man sich die Größenordnung dieses derzeit illegalen Marktes anschaut, dann muss man wohl dieser These zustimmen, in der Tat. Denn wir haben im Moment im medizinischen Cannabisbereich ein Umsatzvolumen hinsichtlich der Größenordnung von ungefähr 20, 22 Tonnen Cannabis pro Jahr. Der Freizeitmarkt wird geschätzt mit einem Volumen von ungefähr 700 Tonnen pro Jahr. Also derzeit der sogenannte Schwarzmarkt. Und in der Tat, wenn es gelingt, von diesem Schwarzmarkt, wie es ähnlich in Kanada geschehen ist, einen Großteil in die Legalisierung, in die kontrollierte Legalisierung zu bringen, dann könnte das in der Tat ein Geschäft sein.
Aber was ich da für ein Problem halte, was wenige Leute wissen, glaube ich, ist, dass aufgrund internationaler Verträge und juristischer Dinge, die man einhalten muss, auch nach der Legalisierung in Deutschland, mussten die Pflanzen für dieses Cannabis als Rauschmittel komplett in Deutschland angebaut werden. Also man kann das ja nicht einfach importieren. Das ist so und wird bis auf Weiteres so sein. Ich meine, 700 Tonnen in Deutschland anbauen?
Also Sie haben das schon sehr richtig skizziert. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir tatsächlich das erste Cannabis für den Freizeitkonsum in Deutschland erwerben können. Es gibt in der Tat eine Reihe von internationalen völkerrechtlichen Verträgen, die auch Deutschland angehört. Da gibt es die UN-Convention von 1961 über den Transfer von Cannabis, die im Prinzip die Transfer von Cannabis von einem Land in den anderen für den Freizeitgebrauch untersagt. Das ist eine Hürde, die man überspringen muss, wo wir gemeinsam auch derzeit mit den zuständigen Stellen überlegen, was man denn tatsächlich tun kann. Und eine der Lösungen, haben Sie gerade auch angesprochen, eine der Lösungen ist, wir bauen tatsächlich für diesen Freizeitkonsum in Deutschland an. Die derzeitigen drei Anbauer können sicherlich die bislang beschränkte Menge, denn sie haben lediglich die Genehmigung für 2,6 Tonnen pro Jahr bekommen vom BfArM, erheblich erhöhen und könnten möglicherweise zumindest die erste Anfrage von Freizeitcannabis tatsächlich befriedigen. Aber dazu brauchen wir mehr. Wir müssen sicherlich bei den Volumen, das wir hier tatsächlich sehen, noch weitere Anbauer in Deutschland dazugewinnen. Und da muss man den Prozess aufsetzen. Das muss man jetzt diskutieren, wie man das am geschicktesten macht. Sicherlich nicht mit einem Ausschreibungsprozess, aber mit einem sicherlich klaren, definierten Genehmigungsprozess für die möglichen zukünftigen Anbauer.
Es wird auch eines noch diskutiert, das vielleicht noch kurz zum Schluss ist. Alles Vorfeld, die Legalisierung ist ja de facto noch nicht erfolgt, aber es wird auch jetzt schon darüber diskutiert, wie berauscht man denn maximal sein darf, wenn man das genießt. Es geht um den THC-Gehalt, das ist der Inhaltsstoff, der diese Wirkung hat, die viele Leute sehr gerne genießen und bald legal genießen wollen. Burkhard Blinert, der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, hat deshalb eine THC-Obergrenze gefordert. So sensationell komisch, wie das klingt, ist es nicht. Die gibt es ja bei Alkohol auch. Sie dürfen zu Genusszwecken keine 90 Volumenprozent Alkohol verkaufen in Deutschland. Da gibt es auch Obergrenzen. Aber fänden Sie so eine THC-Obergrenze grundsätzlich sinnvoll?
Ich sehe das eher kritisch. Wenn Sie den Schwarzmarkt, den illegalen Markt tatsächlich in irgendeiner Form begrenzen wollen, dann sollten Sie in keine zwei Klassen Konsum-Cannabis-Produkte auf dem Markt haben. Ja, solche, die eine Obergrenze haben, wo immer sie gezogen wird, bei 15% THC-Gehalt, bei 18% oder wie auch immer. Ich plädiere eher dafür, klar zu überlegen, wie denn eine kontrollierte Abgabe erfolgen kann, über möglicherweise lizenzierte Stellen, um die Kontrolle dort zu behalten, anstelle zwei unterschiedliche Klassen von Cannabisprodukten hier einzuführen, die staatlich kontrolliert bis zu einer Obergrenze von x Prozent THC gehen und die ich auf dem schwarzen Markt kaufen kann, die keiner Begrenzung unterliegen.
Peter Homberg im Deutschlandfunk Kultur. Er ist als Wirtschaftsanwalt in der internationalen Kanzlei Dentons unter anderem für den Sektor europäisches Cannabis verantwortlich und er spricht heute auch auf der International Cannabis Business Conference in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Homberg.
Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.